Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ende vergangener Woche haben die Bildungsminister der Länder gemeinsam über den Umgang mit künstlicher Intelligenz in Schulen beraten. Ihre Empfehlungen dazu bleiben im Ungefähren und gehen so. Schulen sollten einen konstruktiv-kritischen Umgang mit KI ermöglichen. Die Möglichkeiten dieser KI-Technologien sollten für das Lehren und Lernen bestmöglich genutzt werden. KI soll kritisch hinterfragt werden. Da stellt sich schon die Frage, auf welcher Wissensgrundlage das junge Menschen überhaupt schon leisten können. Professor Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, befasst sich intensiv mit den Chancen und Risiken von KI, lotet das Feld aus zwischen Euphorie und Apokalypse. Schönen guten Tag, Herr Professor Zierer.
Hallo, Frau Jahn, hallo.
Herr Zierer, wo stehen wir in Deutschland aktuell beim Thema KI in der Bildung?
Ganz eine schwierige Frage, weil wenn wir in andere Länder schauen, sind die zum Teil viel weiter. Manche sagen dann, Deutschland hängt hinten nach. Gleichzeitig sehen wir, dass andere Länder auch schon wieder zurückrudern. Insgesamt, glaube ich, ist das Thema KI ein ungeheuer dynamisches Feld, wo viel Entwicklung passiert und wo wir bis heute noch nicht so genau die Sicherheit haben, wo das Bildungssystem sich letztendlich verorten soll. Grundsätzlich würde ich aber sagen, am Anfang, wir müssen nur schauen, wo sind die Möglichkeiten, wo sind die Grenzen, und da müssen sicherlich auch entsprechende bildungspolitische Entscheidungen gefällt werden.
Wenn wir uns erstmal die Möglichkeiten angucken, was sehen Sie, wofür eignen sich KI-Technologien beim Lehren und Lernen?
Weil der große Vorteil von KI ist, dass sie große Mengen an Daten verarbeiten kann, dass der Rechner letztendlich immer zur Verfügung steht und insofern auch gerade, wenn es um individuelle Lernwege geht, Impulse geben kann für den Einzelnen. Was aber dann wiederum abhängt, ob der Schüler, die Schülerin das auch nutzen kann, ob sie gewissenhaft ist, ob sie versteht, was da passiert. Gleichzeitig, wenn ich Beispiel ChatGPT nehme, wo wir wissen, dass wenn ChatGPT dem Schüler das Denken abnimmt, hochnegative Effekte, wenn ChatGPT als Art kritischer Freund ist, positive Effekte. Und das zeigt, wie immer bei der Technik, die ist weder gut noch schlecht, sondern es kommt ganz stark auf den Nutzer drauf an, wie ist er in der Lage, diese Technik für seine Ziele zu nutzen, wann schaltet er sie ein und wann schaltet er sie aber aus.
Umfrageergebnisse zeigen, dass Schüler generative KI-Tools längst benutzen in großer Zahl für Hausaufgaben, als Lernhilfe oder zu Recherchezwecken. Aber jeder Dritte nutzt es auch für Referate, manche für schriftliche Prüfungen, was nicht erlaubt ist. Da fragt man sich schon, ist das nicht ein großes Problem, was den Bildungseffekt, den man eigentlich erzielen möchte, angeht?
Ja, definitiv. Also wenn Schüler die Technik nutzen, dass sie für sie selber nachdenkt, dann hat das einen negativen Effekt. Dann hat auch ein Referat oder eine Hausarbeit, die geschrieben werden wird, auf einmal keinen positiven Effekt mehr, sondern nur noch einen negativen. Die Vorsicht, die ich aber gern formuliere, ist, dass wir jetzt deswegen nicht unbedingt die klassischen Prüfungsformate oder Leistungsnachweise beiseite schieben müssen, sondern wir müssen uns klug überlegen, wie wir die vielleicht flankieren mit weiteren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass es eben nicht ChatGPT ist, der erfolgreich gearbeitet hat, sondern dass der Lernende vielleicht gern KI als einen kritischen Freund genutzt hat, aber dass die Kerngedanken immer noch auf den Schüler zurückzuführen sind.
Sie sprachen es gerade an, wie man eine Technologie nutzt, ist das eine. Das andere, Technologie kann ja auch verändern, nämlich das Lernverhalten von Schülern. Bislang stand immer die menschliche Beziehung zwischen Lehrer und Schüler im Mittelpunkt. Wie sieht es aus, wenn die KI zum Einsatz kommt?
Die menschliche Beziehung ist doch nichts zu ersetzen. Also das wissen wir aus neurologischen Studien, sie können noch so gut mit dem Rechner interagieren, aber das Miteinander, die Kommunikation, sich in die Augen zu schauen, schafft Vertrauen, schafft Werteorientierung auch im Bildungsprozess. Das können Sie definitiv nicht an die Technik delegieren und auch nicht durch die Technik ersetzen, sondern für mich bleibt der entscheidende Punkt immer der, KI dort einzusetzen, wo die Möglichkeiten des Menschen aufgrund von Raum und Zeit nicht gegeben sind, zu unterstützen, zu helfen. Aber wann immer wir im Bildungsprozess die Möglichkeit haben, auf Menschen zuzugreifen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, dann ist es doch nichts zu toppen.
Und das, was ich eben gerade schon ansprach, wie der Einsatz von KI das Lernverhalten von Schülern verändert, können Sie dazu auch etwas sagen?
Ja klar, also wenn der Schüler diese Technik nutzt, damit er selber nicht mehr nachdenkt, sondern das Nachdenken auslagert in den Rechner, dann führt das letztendlich dazu, dass der Mensch auch das Nachdenken verliert. Ich erinnere in dem Zusammenhang gern an Kants Aufklärung, wo er schreibt, Aufklärung ist der Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit heraus. Und wenn wir die KI falsch nutzen, dann führt das genau zu einem Lernverhalten, das in eine selbstverschuldete Unmündigkeit hineinführt, weil der Mensch eben selber denken könnte, aber er lacht lieber den Rechner, nachdenken und dann auch irgendwie gar nicht mehr weiß, welche Entscheidungen wie getroffen werden, sondern man überlässt das alles der KI und er verlernt damit auch das Nachdenken. Und das wäre für die Lernhaltung ein Riesenproblem, wenn wir Schüler nicht bewusst machen, sie müssen das Lernen selbst in die Hand nehmen. Sie sind der Autor ihres Bildungsprozesses. Und das wird heute weitaus wichtiger sein, den Schülern zu vermitteln, diese Lernhaltung, weil eben diese Einfachheit des Zugangs durch KI so groß ist und so vielfältig ist, dass es echt eine große Herausforderung sein wird in Zukunft.
Es gibt Länder, europäische Länder wie Estland, Dänemark, Schweden, die uns weit voraus sind, was die Digitalisierung angeht, aber auch schon wieder einen Rollback machen, weil sie nämlich festgestellt haben, dass Bildschirme in Kitas, Smartphones und KI-Einsatz in den Schulen eher dazu führt, dass psychische Gesundheit, kognitive Entwicklung oder auch das Sozialverhalten der Schüler leidet. Ändern diese wissenschaftlichen Untersuchungen, die diese Erfahrungen bestätigen, aus den KI- und Digitalisierungsvorreiterländern etwas an der Einschätzung in Deutschland der Risiken und Chancen für die Bildung?
Leider Gottes nein. Das, was die genannten Länder jetzt machen, ist was, was wir in der Wissenschaft eigentlich schon seit 3, 4, 5 Jahren schwarz auf weiß auf dem Papier haben. Es gab ja schon früh die ersten Studien, die davon gewarnt haben, gerade was Bildschirmzeiten anbelangt, was soziale Medien anbelangt, auch über die Möglichkeiten von KI. Da gibt es ja schon längere Studien, die haben jetzt zugenommen mit ChatGPT, ist klar. Aber so dieses kritische Bewusstsein, das gab es in der Wissenschaft so lange. Gut, dass es in diesen Vorreiterländern jetzt auch klar geworden ist, dass das nicht alles Gold ist, was da glänzt. Aber leider Gottes, aus meiner Sicht, ist in Deutschland die Bildungspolitik noch völlig auf einem anderen Trip. Wir haben in Bayern beispielsweise die Idee, jedem Lernenden ab der 5. Klasse jetzt ein Tablet in die Hände zu drücken, ein privates Gerät, um schon, wir wissen, dass es weder für den Leseprozess förderlich ist, noch für den Schreibprozess förderlich und gerade die privaten Geräte ein hohes Maß an Ableckungspotenzial mit sich bringen. Also aus meiner Sicht hat die Bildungspolitik vieles noch nicht richtig verstanden oder ist nicht in der Lage, das umzusetzen. Man trachtet lieber eher noch dem Weg nach, dass man sagt, möglichst viel digital ist möglichst modern und vergisst dabei die empirischen Ergebnisse, die wir haben.
Was wären Ihre Konsequenzen, die Sie ziehen würden, wenn Sie da Entscheidungen treffen könnten, aufgrund auch der Studien, die aus skandinavischen Ländern bereits vorliegen?
Also erster Punkt, ganz klar, Smartphone-Verbot an Schulen. Das kann ich durchaus staffeln. Je älter die Lernenden sind, desto mehr Zeiten bekommen die vielleicht. Aber grundsätzlich halte ich für Verbot absolut sinnvoll.
Wir müssen also die ganze Schulzeit über?
Ja, die privaten Geräte haben in der Schule im Unterricht nichts verloren. Dafür gibt es ja Schulgeräte. All das, was ich brauche, kann ich mit diesen Schulgeräten wunderbar machen. Ein privates Gerät hat zu viel Ablenkungspotenzial und hat eigentlich in der Schule nichts verloren. Ich würde auch ein Stück weit den Digitalisierungswahn stoppen. Wir geben derzeit ungeheuer viel Geld in diese Technik rein. Obwohl wir wissen, dass es gar nicht immer so funktioniert, aber man will halt modern sein. Stattdessen gezielt dort das Geld in diese Technik reingeben, wo wir aus Studien wissen, dass es wirksam ist. Und dann ist für mich der dritte Punkt immer der entscheidende. Wir brauchen klare pädagogische Konzepte, die uns aufzeigen, wo es funktioniert und wo nicht. Und wie ich es vorhin am Beispiel ChatGPT skizziert habe, wissen wir beispielsweise aus der Forschung im Primarbereich und Sekundarbereich 1 wirkungslos. Interessant wird es ab Sekundarbereich 2. Wir wissen auch, dass dieses ChatGPT nicht permanent zur Verfügung gestellt werden sollte, sondern ganz konkret für entsprechende Unterrichtsstunden, wo die Lernenden dann auch bestimmte Prompts zur Verfügung gestellt bekommen, dass sie hier erfolgreich lernen. Und solche Konzepte müssen immer Hand in Hand gehen mit einer Erweiterung der digitalen Geräte an den Schulen. Auch das hat man leider, siehe Digitalpakt 1 und wahrscheinlich auch Digitalpakt 2, bisher verpennt. Und man hätte hier viel umsichtiger letztendlich umgehen müssen.
In der vergangenen Woche hat der Informatiker Geoffrey Hinton den Nobelpreis für seine Pionierarbeiten für die Entwicklung künstlicher Intelligenz bekommen. Er selbst warnt vor den Gefahren der Technologie. Macht Sie das auch nachdenklich? Wird das von Schulpädagogen wahrgenommen, diskutiert?
Ja, absolut. Also wir sind als Schulpädagogen immer ein bisschen Zwischenhändler, weil wir in alle Disziplinen hineinschauen. Wir haben ja grundständig gar nicht so viel eigenes Gebiet, Bildung, Erziehung, Unterricht, klar, aber wir müssen immer in die Psychologie, in die Soziologie, in die Philosophie schauen. Und es gab keinen vernünftigen Entwickler in den letzten 100 Jahren, der nicht auch die kritische Dimension der Technik gesehen hat. Und wir sollten diesen Stimmen unbedingt zuhören, weil die wissen genau, was da passiert und die wissen auch um die Macht der Technik letztendlich über den Menschen. Und das zu registrieren ist aus meiner Sicht aus schulpädagogischer Perspektive ausgesprochen wichtig. Wir müssen solche kritischen Stimmen wahrnehmen und überlegen, was bedeutet das für Bildungsprozesse. Und insofern ist die Debatte über Schule und Unterricht auch immer andere wie beispielsweise im medizinischen Bereich oder im militärischen Bereich, wo diese Technikfrage nochmal völlig anders ist. Aber wenn es um Bildungsprozesse geht, muss der Fokus immer auf den Menschen sein. Und Bildung meint im Kern die Autorschaft des eigenen Lebens. Und die müssen wir stärken. Wenn die Technik hier hilfreich ist, gerne. Wenn sie schadet, muss man sie halt zurückfahren.
Professor Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke.